Hey, schön, dass du eingeschaltet hast bei Inbindung, dem Podcast Nummer 1 für glaubensbasierte Elternschaft. Bei uns geht es darum, wie du dein Kind liebevoll begleiten kannst, während du selbst im Glauben und in deinen Beziehungen wächst. Heute zugeschaltet ist Dr. Martina Stotz und mein Name ist Junita Horch. In dieser Folge sprechen wir über Regulation statt Eskalation, wie Kinder lernen, mit Gefühlen umzugehen. Und wenn du uns noch nicht abonniert hast, dann drück jetzt auf Folgen und verpasst keine Episode mehr. Vielen Dank, dass du dabei bist und lass uns starten. Ja, wir wollen heute über starke Gefühle reden. Was passiert im Inneren des Kindes, wenn die Gefühle so stark brodeln? Woran erkenne ich, dass mein Kind gerade überfordert ist? Was hilft? Und was macht es schlimmer? Wie kann ich meinem Kind langfristig helfen, sich selbst zu regulieren? Und wie bleibe ich da überhaupt in meiner Mitte? Heute zu Gast ist Dr. Martina Stotz zugeschaltet. Sie ist promovierte Pädagogin, Erziehungs- und Familienberaterin, Spiegel-Bestseller-Autorin und Gründerin der Bindungsinsel, einem digitalen Elterncamp für bedingungslos geliebte Kinder und innere Kinder. Ich habe ja meine Reise in die bindungsorientierte Elternschaft vor etwa 5 Jahren begonnen. Und Martina, du warst da auch am Anfang sehr aktiv dabei, ohne es zu wissen. Hast du mich geprägt und mir eine neue Ausrichtung geschenkt für mein Leben, auch mit Kindern. Ich bin total dankbar. Deswegen ist es für mich tatsächlich ein Fan-Moment und ich bin aufgeregt, dass du heute da bist. Das freut mich. Vielen lieben Dank.
Oh, ich freue mich auch so sehr, dass ich da sein darf. Vielen Dank für die Einladung und das ist ja eine schöne Überraschung. Das wusste ich gar nicht, dass ich dich damals schon begleiten durfte.
Ja, manchmal weiß man das nicht, ne? Wie man alles letztendlich einen Einfluss hat und es ist irgendwie auch so schön, dann hier und da doch was mitzubekommen. Ja. Du, ich habe die erste Frage, die ich für dich mitgebracht habe, ist, wenn du an deine Kindheit denkst, was hat dich in dem geprägt, was du heute mit Kindern wie du heute mit Kindern und mit ihren Gefühlen arbeitest, wie du Eltern prägst.
Ja, da kommt mir sofort meine Mama in den Kopf, denn ich hatte das große Privileg, dass ich bindungsorientiert aufwachsen durfte. Ich hatte eine Mama, die ist Säuglingsschwester und war auch Tagesmutter. Und obwohl sie selbst nicht bindungsorientiert begleitet wurde, hat sie das bei uns umgesetzt. Und ich bin ihr einfach wahnsinnig dankbar, weil ich meine Intuition, die ich natürlich heute natürlich auch oft brauche, wenn ich meine ganze Vision vermittle, weil ich die einfach von ihr bekommen habe. Und dafür bin ich unendlich dankbar. Sie hat weder bestraft noch belohnt und hat tatsächlich in ganz enger Bindung das mit uns gemacht. Natürlich ist sie auch mal laut geworden. Natürlich war sie auch nicht perfekt, nur sie war auch ganz großartig im liebevoll Führen. Und das merke ich heute immer wieder, weil ich diese Stärke von ihr mitbekommen habe. Ja, ich habe ja lange als Lehrerin gearbeitet und da habe ich gemerkt, liebevoll führen, das kann ich.
Ach, voll schön. Oh, was für ein Riesengeschenk, ne? wenn die Mama einen so begleitet hat.
Genau, der Papa nicht, nur die Mama schon. Also, sie hat ganz schön viel kompensiert, genau.
Ja, aber wow, voll das Riesengeschenk. Mhm. Wir sprechen ja heute über starke Gefühle. Und kannst du mal erklären, was ist denn überhaupt das Nervensystem bei einem Kind? Und welche Rolle spielt denn das Nervensystem im kindlichen Verhalten?
Also, wenn wir jetzt über das Nervensystem sprechen, geht es eigentlich darum, dass ein Kind vom Nervensystem überlastet sein kann. Ja, das ist, wenn wir zum Beispiel von der Überreizung sprechen. Wir merken, ein Kind kann nicht mehr zuhören. Es ist komplett außer sich. Und man redet auf das Kind ein, es reagiert einfach nicht mehr. Dann sagt man eben, das Nervensystem ist komplett überlastet. Und es ist so wichtig, dass wir Kindern eben beibringen durch Koregulation, dass sie sich selbst regulieren lernen. Und das können Kinder eben, weil sie eben noch ein unausgereiftes Nervensystem haben, noch nicht alleine. Und drum brauchen sie eben erwachsene Menschen, Bezugspersonen, die ihnen nahestehen, die ihnen beim Regulieren der Gefühle helfen. Und das unausgereifte Nervensystem hat eben ganz stark, hängt mit der Gehirnentwicklung zusammen. Das heißt, es gibt das obere Gehirn, einfach gesprochen, das heißt auch präfrontaler Kortex, und der ist bei Kindern eben noch nicht ausgereift. Das heißt, sie können noch nicht von der Vernunft her sagen, ja, das ist ja jetzt gerade gar nicht so dramatisch, sondern für ein Kind ist es in diesem Moment dramatisch und so verhält es sich dann auch. Deswegen hat es starke Wutausbrüche und es wird sozusagen von seinen eigenen Gefühlen überwältigt, ohne dass es das selbst steuern kann.
Okay, also wie du sagst, ohne dass es selbst steuern kann, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil da sprechen wir nicht über eine Absichtlichkeit des Kindes, sondern eher eine Notsituation des Kindes. Und kannst du genauer erklären, was passiert denn im Hirn, wenn es in diese Notsituation kommt beim Kind?
Genau, also in dem Moment ist es einfach so, dass eigentlich wie so ein Alarmsystem im Gehirn losgeht und da geht es dann nur noch um Fliehen oder vielleicht auch Erstarren, das machen manche Kinder auch, oder sie gehen eben auf Angriff. Das ist auch das, was wir selbst als Erwachsene kennen. Wenn wir zum Beispiel gestresst sind, wollen wir vielleicht auch manchmal wegrennen oder erstarren oder gehen auf Angriff. Und da spricht man eben von der sogenannten Amygdala, das ist das Alarmsystem des Gehirns und das ist in diesem Moment aktiv und das Kind kann dann eben nicht mehr zuhören. Das ist auch das, was wir selber auch merken, wenn wir ganz arg in Not sind und vielleicht ganz emotional, dann können wir auch sehr schwer zuhören. Das hängt auch damit zusammen mit der Gehirnstruktur, dass dann das Sprachzentrum eben nicht mehr so gut funktioniert. Und das ist auch der Grund, wenn ein Kind ganz wütend ist und ganz aufgebracht ist, dass es in diesem Moment eigentlich gar nicht viele Worte braucht, sondern eher nonverbale Kommunikation. Ja, das heißt, auf Augenhöhe gehen, mit einer ruhigen, sanften Stimme sprechen, deeskalierende Gestik hilft zum Beispiel auch. Ja, das ist ganz hilfreich, wenn ein Kind außer sich ist.
Ja, lass uns gleich darauf eingehen, noch eine kleine Zwischenfrage, bevor wir darauf eingehen, was wir genau machen, was diese deeskalierenden Hilfestellungen sein können. Was sind denn so Stressauslöser für Kinder? Weil ich als Erwachsene fehlt uns manchmal der Blick dafür oder der geht verloren.
Ja, was wir nicht vergessen dürfen, ein Kind ist ja noch nicht so ganz im Gehirn ausgereift und drum ist es viel schneller überreizt von äußeren Einflüssen als Erwachsene. Es kann noch nicht so viel aufnehmen. Ja, also wenn ich jetzt am Tag 5 Eventpunkte habe, dann ist es für ein kleines Kind einfach wahnsinnig viel, ja, weil oft ein Kind es noch nicht so gut filtern kann. Und auch wenn die Bedürfnisse von Kindern nicht erfüllt sind, also meinetwegen es hat zu wenig geschlafen, es hat Hunger, es hat zu wenig Ruhe gehabt, dann ist es für ein Kind auch viel, viel schwieriger, mit Gefühlen umzugehen. Wohingegen, wenn Bedürfnisse erfüllt sind, ist es meist belastbarer und kann Stress besser aushalten. Also im Grunde so wie bei uns Erwachsenen, nur dass ein Kind eben noch nicht so reif ist und Dinge steuern kann.
Ja, und dass Kinder auch mit vielen Dingen auch vieles für sie zum ersten Mal ist und viele Prozesse neu und sie viele Dinge verarbeiten, die für uns schon so normal sind. Das habe ich gemerkt, immer wieder im Erleben mit meinen Kindern da, diese Sensibilität zu haben. Aber für das Kind war das jetzt ein Riesen-Event, zum Spielplatz zu gehen. Und für mich ist das so Pille-Palle.
Genau, man spricht auch von der Langsamkeit des Gehirns. Das heißt, wenn wir zum Beispiel vom Spielplatz nach Hause laufen, ist dieser Übergang gar nicht schwer für uns. Nur ein Kind braucht erstmal länger Zeit zu verstehen, ach so, jetzt war ich gerade noch auf der Schaukel und jetzt soll ich nach Hause laufen. Ja, das ist deswegen auch oft so schwer, irgendwo aufzubrechen, weil diese Übergangssituationen so herausfordernd sind für ein Kind. Weil es einfach alles ein bisschen länger braucht, weil ja auch die ganzen neuronalen Verbindungen im Gehirn noch nicht so gut verschaltet sind wie bei uns Erwachsenen. Ja, da gibt es immer mal wieder so ein Umweg und deswegen dauert es ein bisschen.
Langsamkeit des Gehirns ist auch ein schöner Ausdruck, aber vielleicht tut es ganz gut, einem das immer wieder vorzusagen, wenn es gerade, wie du sagst, über diese Übergänge geht, ein Kind braucht da ein bisschen länger. Das erlebe ich auch immer wieder und ich sage so, jetzt wollen wir los, jetzt, das geht nicht. Also es braucht ja ganz viel, weil ich weiß es, aber manchmal ist der Elternalltag so stressig und da geht gar nichts bei meinen Kindern. Dann ist wie eine Blockade im Kopf von, nee, jetzt gleich ist überfordernd, lass uns ein bisschen langsamer. Hilf mir, in den nächsten Modus zu schalten, weil so plötzlich geht das nicht. Ja, und doch passiert das dann, dass wir manches im Alltag vielleicht auch übersehen oder manches im Leben auch so ist, dass die Kinder dann dysreguliert werden, weil sie überfordert sind, weil ihr Nervensystem drüber ist, weil sie gerade in einem Alarmmodus sind. Können wir noch mal drüber reden, was ist denn das, was ihnen wirklich hilft, dass sie Regulation lernen, vor allem diese Selbstregulation in der Perspektive dann auch als Erwachsener, was sind denn die Schritte, die es dazu braucht, dass ein Kind diese Regulation überhaupt lernen kann, damit es nicht jedes Mal losweint oder jedes Mal losschreit oder wütend wird?
Also die Basis wirklich, damit ein Kind lernt, sich selbst zu regulieren, ist die Selbstregulation der engsten Bezugspersonen. Und das ist etwas, was ich mit Eltern eben wirklich wöchentlich übe, weil das ist nichts, was man von heute auf morgen lernt. Dazu gehört, die Atmung zu verlangsamen, wenn man selbst aufgebracht ist. Dazu gehört auch, viel Körperarbeit zu machen zum Beispiel. Also den Körper auszuschütteln, wenn ich als Mutter merke, ich bin selbst gestresst, dass ich wirklich eine Strategie habe, wie komme ich körperlich wieder zu mir. Dazu gehört auch das Mindset, also welche Glaubensüberzeugungen steppe ich mit mir rum. Ja, denke ich in dem Moment, wenn mein Kind weint, ich bin schuld oder wie kann mein Kind sich nur so aufführen? Oder denke ich, Wut darf da sein, ich bin jetzt für mein Kind da, alle Gefühle dürfen da sein. Das kommt ganz darauf an, welches Mindset ich auch habe. Und deswegen arbeite ich mit Eltern immer, was die Selbstregulation angeht, auf drei Ebenen. Einmal diese kognitive mit den Glaubenssätzen und Überzeugungen, dann die körperliche Ebene, ja, Atmung verlangsamen, Körper ausschütteln und die emotionale Ebene. Also wie gehe ich mit Gefühlen um, selbst als Mutter oder Vater? Wenn ich jetzt merke, mein Kind ist wütend, drücke ich die Wut des Kindes weg und auch meine eigene Überforderung oder sage ich ja, alle Gefühle dürfen grundsätzlich erstmal da sein. Ich sage ja und gehe da voll rein und begleite mein Kind. Ja, das ist echt eine Herausforderung. Und das ist die Basis, weil ein Kind merkt, weil die Nervensysteme sich gegenseitig anstecken, sage ich immer, ob eben Mama und Papa reguliert sind und ob die für mich da sein können. Und das ist die Basis für die Selbstregulation von Kindern, weil sie es am Vorbild der Eltern lernen. Das löst leider auch ein bisschen Druck aus.
Ja, auf jeden Fall, weil du sagst, es steckt sich an, ne? Und ich kenne selber von mir diese Momente, dieses, oh nein, ich weiß, ich bin überhaupt nicht reguliert und ich weiß, was mein Kind jetzt braucht, aber so, man ist selber so wütend, so frustriert, so und doch ist es das letztendlich, wie du sagst. Und ich finde es auch spannend, dass du eben sagst, diese Atemübungen, diese Körperschütteln, das sind ja wirklich Dinge, die wir lernen dürfen für uns selber, so dass wir darauf zugreifen können auch, wenn es drunter und drüber geht.
Genau, ja, es ist auch, glaube ich, die Kunst, eine Brücke zu bauen zwischen Reiz und Reaktion. Ja, das Kind ist wütend und oft denken Eltern, sie müssten die Situation sofort kontrollieren und die Wut wegmachen zum Beispiel. Nur das ist gar nicht die Aufgabe, sondern die Aufgabe ist erstmal tief durchzuatmen, erstmal versuchen, bei sich selbst anzukommen, wie ich jetzt gerade erklärt habe, durch die Strategien und dann merkt das Kind, da ist jemand wirklich für mich da. Und das ist, glaube ich, so dieser Moment, der entscheidend ist, dass ein Kind merkt, okay, da ist jemand, der hat die Situation im Griff und bleibt ruhig, ist so mein Anker, ja, die Basis.
Ja, und dadurch knüpft das Kind an deine innere Ruhe und kann sich dann selber beruhigen.
Das ist die Koregulation, genau das, ja.
Ja, aber wie ist denn das, wenn das Kind dann älter wird? Also wie lange brauchen Kinder diese Koregulation, bis ich eine Selbstregulation lerne? Oder brauchen wir unser Leben lang ein Gegenüber, das uns reguliert?
Das Spannende ist, dass sogar Babys schon anfangen, sich selbst zu regulieren. Also ich mache ein Beispiel, die Mama steht unter der Dusche und vielleicht weint das Baby dann. Und es ist durchaus dann schon möglich, dass die Mama aus der Dusche zum Beispiel sagt, ich bin da, mein Schatz, also mit der Stimme zum Beispiel beruhigt und nicht eben sofort in diesem Moment ausspringt und die Dusche unterbricht, sondern natürlich, wenn es ins ganz laut schreit, schon. Nur das ist ganz spannend, dass Babys das sogar schon können, diese Fähigkeit in sich tragen, nur natürlich noch ganz, ganz gering. Und dann mit der Zeit, man sagt so ungefähr ab dem 5. Lebensjahr, beginnen Kinder, auch wenn sie wütend sind, ins Zimmer zu rennen, die Tür zuzuknallen. Und das sind die Momente, wo Kinder auch anfangen, sich selbst zu regulieren. Also so ungefähr ab 5 Jahren dürfen Kinder auch mit ihren Gefühlen mal für ein paar Momente für sich sein, weil da üben sie langsam schon, sich selbst zu regulieren. Da schämen sie sich auch, wenn jemand bei ihnen ist manchmal. Also das kennt man von sich selbst ja auch. Man will manchmal erstmal für sich sein und je nach Temperament und Entwicklungsstand des Kindes geht es so ungefähr ab 5 Jahren los. Und davor brauchen sie einen schon noch sehr, sehr prompt in der Reaktion.
Ja, und können wir noch kurz auf gefühlsstarke Kinder eingehen? Weil das ist ja nochmal, also ich weiß das selber aus der eigenen Erfahrung, nochmal eine ganz, wie eine andere Geschichte. Weil es gibt diese gefühlsstarken Kinder, die sind viel mehr mit sich verbunden, beruhigen sich auch viel schneller. Und dann gibt es eben die anderen, die Eltern immer wieder stark herausfordern. Das merken wir auch in unserer Beratung auch. Braucht es da noch mehr Oder hast du da Tipps, wie man diesen Eltern helfen kann, umso mehr, oder den Kindern?
Also bei den Eltern ist es ja oft so, dass sie den Eindruck haben, sie haben nicht nur ein Kind, sondern sie haben, wenn das Kind einen Wutausbruch hat, gleich mehrere Kinder auf einmal. Und das ist etwas, diese Eltern brauchen ganz viel Empathie, Unterstützung und Verständnis dafür, dass die Situation herausfordernder ist als bei anderen. Und gefühlsstarke Kinder brauchen ganz, ganz viel Empathie und andererseits auch viel Führung, weil sie können ja manchmal ihren Körper auch nicht mehr kontrollieren, ja, und schlagen um sich oder ja, können Grenzen zum Beispiel sehr schwer akzeptieren. Und an dieser Stelle braucht es dann auch Eltern, die sehr in die liebevolle Führung gehen und sagen, so, ich bin jetzt hier, deine Mama, dein Papa, und ich treffe jetzt diese Entscheidung. Egal auch, was dein Wunsch ist, weil oft ist es so, dass auch gerade solche gefühlsstarken Kinder noch sehr willensstark sind und auch Nein zum Beispiel sehr schwer akzeptieren können. Und da braucht es eben Durchhaltevermögen, dass man eben genau guckt, erfülle ich jetzt den Wunsch oder das Bedürfnis? Ja, wenn ein Kind zum Beispiel unbedingt noch weiter Medien konsumieren will und ich als Mutter aber weiß, nein, stopp, an dieser Stelle reicht's, ja, dann ist es wichtig, aus fürsorglichen Gründen Nein zu sagen, egal wie stark der Gefühlsausbruch dann ist. Und das ist so schwer auszuhalten. Das heißt, eigentlich brauchen diese Eltern besonders viel Unterstützung bei der Selbstregulation, wenn man ja ständig herausgefordert wird.
Ja,
und weil unbedingt Pausen von diesem Kind, weil so ein Kind wahnsinnig herausfordert und das erlauben sich viele Eltern nicht.
Ja, ich glaube, es braucht auch Menschen, die einfach sagen, hey, es ist anstrengend und du darfst dir diese Pausen nehmen und du bist deshalb keine schlechte Mama, sondern oder kein schlechter Papa, sondern es ist mehr Arbeit, es kostet mehr Kraft. Und da braucht es nicht noch mehr Tipps und Tricks, und das finde ich so schön, dass du das gerade so sagst, das tut mir selber gut. Es braucht nicht noch mehr Tipps und Tricks, es braucht umso mehr Selbstfürsorge für dich, weil es einfach Kraft kostet.
Und es ist eine totale Persönlichkeitssache, ja. Das ist einfach dann das Temperament, das das Kind mitbringt, und die Eltern haben dann die Herausforderung, und dafür ziehe ich wirklich den Hut, weil es braucht so viel mehr Geduld auch.
Ja, lass uns nochmal den Blick erweitern, weil manche Eltern haben nicht nur ein Kind, sondern die haben zwei Kinder oder drei Kinder. Und manche haben dann ein Dreijähriges, ein Sechsjähriges und ein Einjähriges. Und das Sechsjährige fängt an, ist irgendwie frustriert, ist was Blödes passiert, das ärgert sich, ist wütend und will das Dreijährige schlagen. Ist ja auch eine Form von Nervensystem ist überlastet, das Alarmsystem schaltet an, das Kind geht in Fight-Modus. Wie löst man solche Geschwisterkonflikte? Du willst den einen schützen, der andere schlägt um sich, das dritte weint. Wie hilfst du da den Eltern?
Also ganz wichtig ist in diesem Moment immer zu gucken, wer braucht mich jetzt zuerst? Und es geht gerade, wenn sobald Gewalt im Spiel ist, unter Geschwistern immer um den körperlichen Schutz natürlich, auch um den psychischen Schutz der Kinder. Das heißt, in diesem Moment sofort reagieren, eingreifen und schauen, dass alle unverletzt bleiben. Und wenig reden, viel mehr handeln. Also wirklich schauen, dass ich den Sechsjährigen irgendwie aus dem Raum kriege, mich bei dem einhaken und sagen, so, wir gehen jetzt darüber, trinken ein Glas Wasser, atmen zusammen tief durch, ja. Einfach damit dieses Kind, das gerade dieses Verhalten zeigt, das ja nach Not, oder das nach Hilfe schreit in diesem Moment und ganz arg in Not ist. Darum geht's, diesem Kind dann erstmal zu helfen. Und es ist eben oft das Kind, das gewalttätig wird. Das ist in Not. Und was ich auch immer empfehle, ist, das Kind, das zum Beispiel weinend zurückbleibt. Ja, also meinetwegen ist das vierjährige oder dreijährige Kind, das dann weint, das zum Beispiel kurz vielleicht mit dem Kuscheltier zurückzulassen, zu sagen, schau mal, da ist ganz viel Mama-Liebe drin, das lasse ich bei dir. Ich kümmere mich um deinen Bruder und dann tröste ich dich sofort. Ja, weil es ist ja immer dieses, wo soll ich zuerst hinrennen? Und auch gerade bei so einem älteren Kind, das vielleicht dann auch wieder zurückkommt und nochmal tritt, weil das machen dann die Älteren oft, ist es wichtig, wirklich auch mit diesem Kind in einem Raum zu bleiben oder auch mit den zwei Jüngeren in einen Raum zu gehen und im allergrößten Notfall sogar die Tür abzuschließen, ja, bis irgendwie das andere Kind sich beruhigen konnte. Weil da geht es wirklich um den Schutz, und gerade wenn es um Gewalt geht, ist es wichtig, da immer zu gucken, dass alle unverletzt sind.
Auch diese Klarheit für sich selber auch zu finden von, hey, das darf ich in dieser Notsituation machen, um Schutz für alle herzustellen. Und was mich bewegt, ist, du sagst gerade, das Kind ist in Not, das schlägt. Weil häufig sind die Eltern, das kleine Kind ist in Not und das kleinste ist in Not. Und das ist das böse Kind oder das, was jetzt schlägt, das muss weggeschickt werden, bestraft, das soll sich beruhigen und dann soll es erst wieder kommen. Und diesen Blickwechsel zu haben von nee, 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 pass mal auf, das hat gerade die vielleicht die meiste Not und das weiß nicht anders, sich zu helfen, als nur noch zu schlagen, zu treten, zu beißen, zu werfen, was auch immer. Und das braucht gerade, vielleicht braucht mich das am meisten und das andere braucht mich auch, also auch. Aber das braucht vielleicht gerade noch viel mehr von mir, als mir Mama lieb ist, weil instinktiv würden wir sagen, vielleicht auch aus der eigenen Prägung heraus, du geh weg, ich kümmere mich jetzt um die Verletzten.
Ganz genau. Das ist das Instinktive, das ist auch dieses Opfer- und Täterdenken, von dem wir uns ja auch in der bindungsorientierten Erziehung schon lange gelöst haben, dass wir einfach sagen, es gibt keinen Schuldigen, ja, sondern es geht einfach um Bedürfnisse und offensichtlich sind da mehrere unerfüllt und das natürlich auch gerade diese unerfüllten Bedürfnisse, die vielleicht auch gestresst sein, vielleicht kommt das sechsjährige Kind gerade nach dem zweiten Schultag nach Hause und ist einfach völlig überfordert und dann sind halt immer die Geschwisterchen leider das ungefährlichste Ziel. Das heißt, es wird auch immer alles an den Geschwistern ausgelassen. Ja.
Ja, total. Das ist so und deswegen glaube ich, ist es so wichtig, sich da nochmal bewusst zu machen, wie kann ich dieser Dynamik entgegenwirken, gerade wenn ich immer weiß, nach der Schule ist zu viel. Das ist wie so ein Minenfeld manchmal auch, ne? Dass die Älteren nur suchen, irgendwo Dampf abzulassen. Was rätst du denn den Eltern? Wie kann man da helfen, wenn man weiß, hey, ich habe da aber so ein Kind, das will immer wieder die kleineren Piesacken, wenn es merkt, es ist mir gerade alles zu viel.
Dann würde ich gucken, dass dieses Kind möglichst schnell in ein regulierteres Nervensystem kommt. Also da sind wir wieder beim Anfang unseres Gesprächs. Also das Kind kommt nach Hause, vielleicht eine kleine Fußmassage oder den Rücken massieren oder einen Schütteltanz mit der Lieblingsmusik oder an die frische Luft und erstmal auspowern. Ja, irgendetwas, was den Körper wieder ins Gleichgewicht bringt. Weil wir vergessen oft, wie wichtig auch der Körper bei Kindern ist. Ja, die sitzen oft viel zu lange auch in der Schule. Das ist alles überhaupt nicht kindgerecht oft. Und dann ist natürlich klar, das Kind hat funktioniert den ganzen Morgen, hat kooperiert und dann ist der Kooperationsrucksack leer. Und dann kommt es nach Hause und dann kommt es eben alles geballt. Und deswegen wirklich diese körperliche Entspannung in den Vordergrund stellen. Es ist eigentlich relativ gut umzusetzen, wenn natürlich die Eltern da relativ kreativ werden und sagen, komm, wir gehen raus und haben vielleicht ein paar Ideen, wie die Kinder gerne rausgehen in den Wald oder ich hatte es erst neulich, irgendwie Holz für ein Igelhaus sammeln und einfach eine coole Idee überlegen, dass die Kinder auch gerne mit rausgehen. Mhm. Oder so kleine Rituale wie so ein Schütteltanz und zusammen ausflippen, ja, irgendwas, was ein bisschen Leichtigkeit reinbringt. Das baut immer Stress ab, weil oft bergen sich hinter Wutausbrüchen wirklich Stress.
Ja, und dann einfach das zu sehen und wahrzunehmen und als Eltern präventiv letztendlich zu handeln, denn das ist es ja, damit es nicht mehr zu so vielen Wutausbrüchen kommt und zu so viel Streitereien unter Geschwistern. Du hast übrigens auch ein Buch dazu gerade rausgebracht.
Ja, hier liegt's gerade, genau. Es ist angekommen. Genau. Ja, mein absolutes Herzensprojekt. Ich war ja ganz lange in der Geschwisterforschung und im Bereich der Entwicklungspsychologie tätig. Und habe jetzt ein ganz praktisches Werk geschrieben zum Thema Umgang mit Geschwisterstreit für Kleinkinder und auch für ältere Kinder. Genau. Und wenn ein weiteres Kind auf die Welt kommt. Also ganz viele praktische Ideen. Und da geht's auch ganz arg um Selbstregulation.
Ach Mensch, vielen lieben Dank. Das Buch muss ich mir noch kaufen und durchlesen. Und ja, danke für deine Zeit, für die vielen Tipps, wie wir mit Kindern umgehen können, dass sie einfach Zeit brauchen, dass sie uns brauchen und dass wir ganz viel präventiv handeln dürfen. Und das Kind, das dann eben desreguliert ist, immer zu sehen, hey, das Kind ist gerade in Not und es braucht Strategien, um wieder runterzufahren. Und da dürfen wir kreativ werden. Vielen Dank für all die wertvollen Gedanken.
So gerne. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Das war wieder eine Folge von Innenbindung. In Verbindung leben mit deinem Kind, dir selbst und Gott. Danke, dass du dich heute auf den Weg zu diesem Ziel gemacht hast. Und wir freuen uns auch schon auf das nächste Mal mit dir, wenn es weitergeht mit dem Thema Sicherer Ort Kirche über Kinder, Grenzen und Verantwortung.